von einem der 12 Apostel Irlands, einer Whisky-Familiendynastie und einer Brennerei, in der es spukt. In der 6. Folge von The Reefer Dramcast widmen wir uns dem Aufstieg und dem Fall von Campbelltown, der einstigen Welthauptstadt des Whiskys. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Reefery Dramcast. Ich bin Philipp und heute geht es in einer wieder mal etwas länger geratenen und deswegen zweigeteilten Folge um die Geschichte der Stadt Campbelltown. Im ersten Teil schauen wir uns mal an, wie aus einem kleinen Fischerdorf das Zentrum der schottischen Whiskyproduktion und des Whiskyhandels wurde. Und im zweiten Teil geht es dann nach dem rasanten Aufstieg der Stadt um den nicht weniger rasanten Abstieg und man muss schon fast sagen Zerfall zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wir schauen uns danach dann die drei Brennereien, die noch übrig geblieben sind jetzt, die es da also noch gibt, die schauen wir uns mal etwas genauer an. Ihr seht, wir haben also mal wieder einiges vor, fangen wir am besten gleich an. An der Stelle aber ein kleiner Disclaimer vorneweg. So gut ich mich in der letzten Folge mit Lafroig ausgekannt habe, so mittel bis wenig gut kenne ich mich mit den Whiskys aus Campbelltown aus. Den legendären Springbank, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, von dem habe ich zum Beispiel noch gar nichts probiert. Von Glen Scotia kenne ich nur die Abfüllung von der Scotch Malt Whisky Society und die sind sehr besonders und glaube ich nicht wirklich repräsentativ für das, was Glen Scotia normalerweise in seine Flaschen füllt. Und den Kilcarran aus der Glengyle Brennerei, den kenne ich, den finde ich aber eher so mittel. Insofern halte ich mich da mal so ein kleines bisschen mit meinen Empfehlungen raus. Was ich gelesen habe und was ich an der Stelle, glaube ich, absolut empfehlen kann, ist der Springbank 15. Den muss ich auch echt so schnell wie möglich nachholen. Der scheint ein ganz irres, super gutes Teil zu sein. Und ansonsten sind es ja nur drei Brennereien. Die kann man ja einfach so auch mal durchprobieren. Gut, und damit geht's dieses Mal eigentlich schon relativ schnell direkt zum Thema. Campbelltown ist eine kleine Stadt, könnte man eigentlich sagen. Also 2,2 Quadratkilometer ist jetzt wirklich nicht sehr groß. Am südöstlichen Zipfel der Kintyre Halbinsel, schon fast quasi Irland, kurz vor Irland. Und heute leben da ungefähr 4.500 Einwohner. Wir beginnen aber mit der Geschichte der Stadt natürlich wieder deutlich früher und reisen zurück zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit werden die äußeren Hebriden vom Lord of the Isles beherrscht. Und der Lord of the Isles ist zu der Zeit der Clan-Chief der MacDonalds. Und der MacDonalds-Clan, wie gesagt, ist einer, der über diese äußeren Hebriden verteilt ist und dort sehr viel Einfluss hat. Und der steht aber auch ständig im Krieg und im Streit mit den MacLeods. Die MacLeods, die sind aber eher im Norden, vor allem auf der Isle of Skye. Die Isle of Skye war schon immer sozusagen MacLeod-Land und die etwas südlicheren, und Campbelltown ist ja eben sehr weit südlich, das war eher so die Region der MacDonalds. Aber die beiden Clans haben sich auf jeden Fall immer darum gestritten, wer die Inseln beherrscht. Und die MacDonalds entdecken Campbelltown, also wenn ihr das irgendwie auf Google Maps mal sucht, das ist wirklich strategisch, geografisch extrem gut gelegen, diese Stadt. Und die MacDonalds als Lord of the Isles entdecken dieses kleine Dörfchen, was es da gibt, für sich und machen aus diesem kleinen Dörfchen einen Ort, eine Stadt und bauen dort eine Burg, um eben diesen guten Standpunkt, diesen strategisch wichtigen Standpunkt für sich zu festigen. Und diese Burg nennen sie Kinloch Kilcarran. Wie kommen sie auf diesen Namen? Kinloch Kilcarran ist gälisch und heißt übersetzt der Kopf oder die Spitze des Sees bei der Kirche von Kirin. So, und jetzt fragt man sich natürlich völlig zu Recht, wer oder was ist diese Kirin und warum ist der oder das so wichtig, dass ein Ort nach ihm benannt ist? Um diesen Kirin kennenzulernen, müssen wir wieder einen kleinen Ausflug machen und ein bisschen in die Zeit zurückreisen. Nicht weniger als 1000 Jahre ins 6. Jahrhundert. Im 6. Jahrhundert kam nämlich St. Columban, also St. Columban, auf seiner Reise von Irland nach Iona in Campleton vorbei. So, und jetzt haben wir Kieran und Columban und alle sind völlig verwirrt und kennen die sich irgendwie oder was haben die miteinander zu tun? Die Auflösung ist, das ist ein und dieselbe Person. Kieran ist nämlich gälisch für Columban. So, und warum ist dieser St. Columban jetzt so wichtig, dass 1000 Jahre später die Lords of the Isles ihre Festung, die sie dort errichten, nach ihm benennen, nur weil der vor 1000 Jahren da mal vorbeigekommen ist? Ich werde es euch sagen, der ist nämlich niemand Geringeres als einer der drei Patrone und der 12 Apostel Irlands. Und er ist wirklich wert, dass man ihn mal googelt und sich die Geschichte von diesem Mann mal durchliest. Das ist sehr, sehr spannend. Und wie schon gesagt, der ist also aus den unterschiedlichsten Gründen aus Irland weg und hat sich auf den Weg nach Iona gemacht, wo er dann die weltberühmte Iona Abbey gegründet hat. Und von dort aus, also von der Insel Iona aus, hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Pikten zu missionieren. Also ihr erinnert euch an die, was war das, die erste Folge, glaube ich sogar. Die Pikten ist ja sozusagen ein Urvolk des heutigen Schottlands, die sich komplett tätowiert haben und dann nackt in die Schlacht gegen die Römer gezogen sind. Und die wollte der heilige Columban jetzt mit dem Christentum missionieren. Und da kann man schon mal sagen, alle Achtung und viel Spaß. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn der Columban hat eventuell nicht nur das Christentum von Irland mitgebracht, sondern vielleicht theoretisch könnte ja sein, auch das Wissen über die Herstellung von Aquavitae. Der Columban ist quasi sowas wie der Kronzeuge der Iren, wenn es um die Frage geht, wer den Whisky erfunden hat, weil die natürlich sagen, naja, also während ihr da noch nackt tätowiert durch den Wald gerannt sind, haben wir schon Aquavitae gebrannt und unser Columban hat euch nicht nur missioniert, sondern auch kultiviert, indem er euch das Wissen über das Aquavitae von uns Iren rüber zu euch gebracht hat. Wie schon gesagt, ich stelle mich da auf keinen Fall auf irgendeine Seite, aber es ist ja schon irgendwie ein komischer Zufall oder zumindest eine sehr coole Inzidenz, dass gerade die Stadt, die später mal zum Whisky Capital of the World wird, ursprünglich nach dem benannt ist, der vielleicht eventuell das Wissen um die Herstellung von Aquavitae von Irland nach Schottland gebracht hat. Ist irgendwie ganz cool. Wie dem auch sei, diese Festung, die dort errichtet wird, heißt Kinloch Kilcarran. Und die Kurzform Kilcarran ist bis heute der Name von Campleton. Jetzt fragt ihr euch aber, naja, aber Campleton heißt Campleton und nicht Kilcarran. Das ist richtig, denn James V. kommt um die Ecke. Und James V., der hat gelebt 1512 bis 1542. Er ist immerhin 30 geworden und er war der Vater von der legendären Mary Queen of Scots. Und dieser James V., der hatte ein Problem mit den Lord of the Isles. Die Lord of the Isles waren ihm nämlich zu rebellisch, zu unkultiviert und die haben ihm überhaupt nicht zugesagt. 1540 packt er also seine ganze Flotte ein, fährt rüber auf die Inseln zu den Lord of the Isles und leider wirklich besiegt sie, unterwirft sie und teilt jetzt das Land der Lord of the Isles unter den Clans auf, die ihm am nächsten stehen und die aus seiner Sicht die vertrauenswürdigsten und treuesten Familienclans sind, auf die er sich eben verlassen kann. Und das sind Clans wie die Stuarts, die dann später die nächsten Könige übrigens gestellt haben, der Clan Douglas, die Gordons und, ihr ahnt es schon, die Campbells of Argyll. Und wie es der Zufall nun mal will, die Campbells of Argyll bekommen die Kilcarran-Festung. Nichtsdestotrotz bleibt der Name der Festung und natürlich der Ländereien drumherum erstmal Kilcarran. Oder für die Leute, die zu der Zeit dort gewohnt haben, sogar noch der lange Name Kinloch Kilcarran. Ein paar Jahre später, 1609, erhält dann John Boyle als erster eine Lizenz, um in der Stadt Whisky zu produzieren. Und das kommt nicht von ungefähr, Denn im gleichen Jahr werden die Statutes of Icolmkill erlassen. Das ist ein sehr schöner Zungenbrecher. Und im Prinzip heißt das einfach die Statuten von Iona. So einfach kann es sein. In Iona mittlerweile, also in der Kirche, in der Abbey, die damals unser Columban gegründet hat, treffen sich die Bischöfe und erlassen Statuten darüber, was mit den Inseln passiert. Denn auch ein paar Jahre später hat die Kirche im Prinzip das gleiche Problem, wie ein paar Jahre vorher James der Fünfte hatte. Dieses Inselvolk ist einfach ziemlich unkultiviert und die Kirchengemeinde beschreibt es sogar als barbarische Insulaner und mit denen muss jetzt irgendwas gemacht werden. Das kann nicht so weitergehen. Und man beschließt quasi in diesen Statuten, heutzutage würde man es ein Konjunkturpaket nennen. Und diese Beschlüsse, die sind relativ umfangreich und ganz schön kompliziert. Ich werde die mal, soweit es geht, runterbrechen. Und man kann die in drei Stichpunkten ganz gut festhalten. Punkt Nummer eins ist eine Reformierung der bestehenden Religion bzw. der bestehenden Kirche und deren Rituale. Allen voran muss man hier zum Beispiel das sogenannte Handfasting nennen. Eine alte schottische, keltische Tradition der Trauung, wo die Hände der beiden zu verheiratenden Eheleute mit einer Kordel oder einem Tuch zusammengebunden werden. Das kennt ihr vielleicht aus Mittelalterfilmen oder aus Fantasyfilmen. Das wird aber auch heute wieder sehr viel in Schottland natürlich gemacht und auch in freien Trauungen. Hier bei uns ist das in der Tat bei Leuten, die sich für sowas interessieren, wieder sehr angesagt. Mit der Aufhebung der Gültigkeit von Trauungen, die nach diesem Ritual geschlossen wurden, wurden nun auch langjährige Ehen annulliert, was natürlich vielen Leuten nachvollziehbarerweise überhaupt nicht gefallen hat. Der zweite Punkt waren, ich würde es mal als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bezeichnen, und zwar sollte, ich zitiere, die Zahl der Vagabunden und Untätigen vermindert werden. Also jeder, der da ist und der nichts zu tun hat, soll was zu tun kriegen. Und weil das alles im Prinzip ganz schön unschöne Beschlüsse für die Bevölkerung waren, hat man so nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, musste man sich jetzt auch noch was Gutes ausdenken, womit man die Leute wieder so ein bisschen beruhigen kann. Und die Leute am besten beruhigen kann man nicht unbedingt mit Zuckerbrot, aber mit Pubs. Mit Pubs und Kneipen. Und so wurde auch beschlossen, dass in den Stadt- und Dorfzentren für alle erreichbar Inns, also Pubs und Kneipen, errichtet werden sollten. Wie gesagt, zum einen, dass sie dort für jeden erreichbar sind und jeder da irgendwie gut essen und trinken kann und auch um Anreize für etwaige Reisende zu schaffen. Und um die Industrie dort noch mehr anzukurbeln, also nicht nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, alle Vagabunden sollen was arbeiten, sondern die Industrie, die dort ist, soll auch angekurbelt und gefördert werden. Und deswegen hat man es verboten, Alkohol zu importieren. Wenn ihr was trinken wollt in euren Inns, die wir hier extra für euch bauen, dann müsst ihr das gefälligst auch selber machen. Und das hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, John Boyle hat im gleichen Jahr die erste Lizenz bekommen, um Whisky zu produzieren. Und das ist dann schon ein etwas größerer Sprung, aber 100 Jahre später, 1713, hat der Stadtrat drei Inspekteure berufen, die herumgegangen sind, nicht etwa wie ein, zwei Folgen vorher die Steuern einzutreiben. Nee, die sollten darauf achten, dass da bloß nicht rumgepanscht wird und dass der Alkohol, der dort produziert ist, nicht gestreckt ist und dass der anständig gemacht wird. Finde ich auch sehr gut. Ist genau die andere Richtung. Nicht die werden gestraft, die Alkohol machen, sondern die werden gestraft, die Alkohol nicht ordentlich machen, die ihn nicht richtig machen. Diese Statuten und Reformen haben also richtig was gebracht. Und nicht nur die Statuten, sondern auch sozusagen die Führung der Campbells vor Ort hat dazu beigetragen, dass aus dem einstigen kleinen Fischerdorf mehr und mehr eine blühende Stadt wurde. Und so hat man sich um diese Zeit herum, also um 1700 herum, dazu entschlossen, Kinloch Kilcarran in Campbellton umzubenennen, also in die Stadt der Campbells. Und schon damals hat die Whiskyproduktion in Campbellton richtig gut funktioniert. sodass sich auch hier, ihr erinnert euch wieder an die zweite oder dritte Folge, wo es darum ging, dass Steuern erhoben wurden, weil der Staat am Whisky, an der Whiskyproduktion und an deren Verkauf mitverdienen wollte. Und das wollte hier natürlich auch die Stadt irgendwann erreichen und hat im Jahr 1791 die Lizenzgebühren für die Brennereien drastisch angehoben, was zu dem gleichen Ergebnis geführt hat, wie ich das auch schon vor ein paar Folgen erzählt habe, nämlich die Brennereien gehen alle in den Untergrund, alle brennen nur noch illegal. Und in den darauffolgenden 3 Jahren, also von 1791 bis 1794, werden alleine in dieser kleinen Stadt, ihr erinnert euch, also jetzt sind wir bei 2,2 Quadratkilometer, das war vor 300 Jahren noch deutlich weniger. Und da hat man in dieser kleinen Stadt 292 illegale Brenner hochgenommen innerhalb von 3 Jahren. Also irgendwie 100 illegale Brennereien pro Jahr zugemacht. Das ist schon eine ordentliche Leistung für so ein kleines Minidorf. Und auch hier, also es ist quasi wieder so ein Mikrokosmos, wie es in ganz Schottland war. Auch hier hat mit dem Excise Act 1823 eine komplette Revolution eingesetzt. Ihr erinnert euch, der Alkohol wurde besser nachvollziehbar besteuert. Eine Lizenz für meine Brennerei zu erhalten war viel günstiger, viel einfacher. Und so wie es in ganz Schottland war, innerhalb von wenigen Jahren sind überall Brennereien aus dem Boden geschossen. So ging es auch in Campleton und dort wirklich in Reinkultur. Von 1823, also dem Jahr, in dem der Excise Act beschlossen wurde, bis 1837, also das sind 14 Jahre, in den darauf folgenden 14 Jahren sind in dieser kleinen Stadt 30 neue Brennereien entstanden. Zur Hochzeit soll es in Campbelltown bis zu 37 Brennereien gegeben haben. Ich habe in meinen Recherchen viele, viele Quellen herangezogen, weil ich euch keinen Quatsch erzählen will und das immer gegenprüfe überall. Und es ist sehr lustig, ich habe, weiß ich nicht, 5, 6 Quellen durchforstet und ich habe im Prinzip in jeder eine andere Zahl gefunden. Manche schreiben, dass es zur Hochzeit 30 Brennereien in der Stadt gab, manche 34, manche 35, manche 37. Nehmt irgendeine. Sehr, sehr viele. Für so eine kleine Stadt unglaublich viele Brennereien innerhalb von ein paar Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren. Und dann stehen da auf einmal 35, 37 Brennereien in so einer kleinen Stadt. Jetzt kann man sich natürlich völlig zu Recht fragen, was finden die Leute denn an diesem Ort? Was ist da so besonders, dass in so kurzer Zeit so viele Brennereien entstehen und die Leute da so gerne Whisky machen? Das lässt sich ziemlich einfach sagen, denn Campbelltown ist der absolut perfekte Ort, um Whisky zu machen. Wir haben dort perfekte klimatische Verhältnisse. Ihr erinnert euch daran, in Schottland ist es extrem schwer, da irgendwas zu pflanzen, irgendwas zum Wachsen zu kriegen, weil es extrem kalt und nass ist. Und das Klima in Campbelltown ist aufgrund des Golfstroms, der dort vorbeifließt, für schottische Verhältnisse echt mild und sehr, in Anführungsstrichen, wieder warm und nicht so nass, was dazu führt, dass das Land dort in der Nähe extrem fruchtbar ist. Also im Vergleich zum Rest von Schottland wächst dort das Getreide extrem gut. Und ich habe sehr viel Torf im Umkreis. Auch hier erinnert ihr euch, dass die Gerste, die ja nass gemacht wurde, also die gesteepte Gerste, getrocknet werden musste und dass man das eben mit Torf gemacht hat. Und auch dieses Torf, was man da zum Trocknen gebraucht hat, gab es in Massen um Campbelltown herum. Und es gab nicht nur massenweise Torf im Umkreis, sondern auch massenweise Kohle. Und ein paar Jahre später, als man dann nicht mehr nur Torf genommen hat, um die Gerste zu trocknen, sondern auch mit Kohle, also nicht direkt mit dem Kohlerauch, sondern mit Kohle geheizt, um die Gerste ohne Rauch zu trocknen, konnte man in die nur 5 Kilometer entfernte Kohlemine gehen und sich dort mit entsprechender Kohle eindecken, so viel wie man gebraucht hat. Was brauche ich noch, um Whisky herzustellen? Ich brauche noch Wasser. Und Seen und Flüsse, die gutes, klares Wasser hatten, gab es auch im Umkreis, ohne Ende. Ich hatte vor Ort also alles perfekt, um Whisky herzustellen. Und dann kam eben auch noch hinzu, dass ich, wie gesagt, wenn ihr euch das mal anguckt, durch die geografische Lage, es ist dort extrem gut, um den Whisky auch wieder loszukriegen, also zu verkaufen. Denn mit dieser Bucht, in der die Stadt liegt, habe ich einen perfekten Zugang zum Meer und kann den dort produzierten Whisky sofort in alle Welt verschicken. Die berühmteste und beste Transportmöglichkeit, um den Whisky aus der Stadt zu verschiffen, waren die sogenannten Glasgow Steamers. wie ich ja schon in ein paar von den letzten Folgen mal angedeutet habe, in Glasgow saßen die ganzen Blender und generell die großen Händler, die den Whisky in alle Welt verkauft haben. Und Glasgow war sozusagen der Go-To-Marktplatz, der große Marktplatz, wo ich meinen Whisky sehr gut, sehr weit verbreitet verkaufen konnte. Und mit den Glasgow Steamers, also mit diesen Dampfschiffen, konnte ich den Whisky von Campbelltown innerhalb von 9 Stunden nach Glasgow verschiffen. Das war also ein Riesenvorteil, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, im Gegensatz zu den Brennereien, die zum Beispiel in den Highlands, irgendwo in den Hügeln oder in den Bergen sogar situiert waren und die riesige Probleme hatten, ihren Spirit, den sie dort gebrannt haben, auch nur ansatzweise irgendwo hinzukriegen, wo irgendjemand was damit anfangen konnte, weil das einfach viel zu schwierig war. Und da hat man einfach den produzierten Whisky aus der Brennerei gerollt, aufs Schiff gelegt und war innerhalb von 9 Stunden in einem der weltweit größten Handelszentren für Whisky. Und zu Hochzeiten sind diese Schiffe 2x täglich gefahren. So viel Whisky wurde dort produziert und eben auch verkauft. Und hier gibt es eine sehr schöne Anekdote, beziehungsweise auch wieder so eine Wortherkunftsgeschichte. Und zwar gibt es im schottischen Slang, in der schottischen Mundart, die Redewendung Getting Steaming. Also sowas wie Let's get steaming oder We were pretty steaming last night. Was so viel heißt wie Lass uns einen saufen gehen oder Wir waren gestern Nacht total besoffen. Also Getting Steaming heißt richtig hart besoffen, also sich richtig hart besaufen. Und das ist wirklich zurückzuführen auf diese Glasgow Steamers, weil man eben ganz viel Alkoholtourismus auf diesen Schiffen hatte, die extra für einen Tag von Glasgow nach Campbelltown gefahren sind, haben sich dort richtig volllaufen lassen und sind dann mit den Glasgow Steamers wieder zurückgefahren. Und wenn die sich halt verabredet haben, gehen wir mal wieder nach Campbelltown mit dem Steamer, dann haben sie halt gesagt, we're getting steaming. Campbelltown ist damit nicht nur eine Touristenattraktion oder eine Stadt, in der man fährt, um sich mal heftig zu betrinken, sondern Campbelltown wird wirklich zum wichtigsten Whisky-Produzenten für ganz Schottland. Die Stadt alleine produziert in seiner Hochzeit mehr als der ganze Rest des Landes zusammen. Alleine im Jahr 1886 produziert Campbelltown mehr als 10 Millionen Liter Alkohol. Mit dieser Wichtigkeit und diesem Erfolg und diesem Selbstvertrauen im Rücken nennt sich die Stadt selber irgendwann The Whisky Capital of the World. Also da ist man dann schon so weit, dass man nicht mal mehr sagt, wir sind die wichtigste Stadt für schottischen Whisky, sondern wir sind die Welthauptstadt des Whiskys. Und von anderen wird Campbelltown dann auch bald Spiritsville oder Whiskypolis. Whiskypolis, also Metropolis und Whisky-Zusammensetzung. genannt. Und es ist wirklich irre. Also die kommen irgendwann nicht mal mehr mit ihrer eigenen Gerste zurecht oder mit der Gerste aus Schottland, sondern sie müssen aus den Lowlands Gerste ranholen und als die auch nicht mehr reicht, dann holen sie sich von gegenüber sozusagen sogar dann Gerste aus Irland. Sie importieren Gerste aus Dänemark und sogar bis aus Russland, weil sie mit dem, was sie dort vor Ort haben, wirklich einfach nicht mehr hinkommen. Und mit diesen Mengen an Gerste und mit diesen Mengen an Brennereien wird immer mehr Whisky produziert. Und man fängt an zu exportieren, eben nicht nur nach Schottland und nach Irland, sondern weiter in die USA, nach Kanada und in die ganze Welt. Und es wird sogar davon geredet, dass der Treber, also das, was am Ende übrig bleibt, wenn man die Gerste in Wasser aufgelöst hat und sozusagen die ganze Stärke, Flüssigkeit aus der Gerste rausgespült hat, dann habe ich noch so ein paar Rückstände übrig. Also die bestehen dann aus irgendwie Schalen oder Eiweißen, die sich nicht aufgelöst haben. Die gibt es ja auch. Und ich habe dann noch so einen Brei übrig sozusagen. Und dieser Brei, der nennt sich Treber. Und diesen Treber, da kann man zum einen sehr schön Brot draus backen, so als kleiner Tipp. Man kann den Treber aber vor allem auch als Tiernahrung noch weiter nutzen. Was man ja früher auch in Schottland gemacht hat, habe ich euch ja auch erzählt, ne, um die Tiere auch sozusagen dann durch den Winter zu kriegen. Und in Campbelltown ist so viel von diesem, in Anführungsstrichen, Abfallstoff, also von diesem Treber angefallen, dass der sogar auch nach Rotterdam verschifft wurde und von dort dann weitergeliefert wurde an die Pferde der deutschen Armee, die, wo dann eben die deutsche Armee das für ihre Pferde als Futter genutzt hat. Und dieser unglaubliche Erfolg in der Whiskyproduktion und im Whiskyhandel führte dazu, dass Campbelltown in der Mitte des 19. Jahrhunderts die reichste Stadt Großbritanniens war. Und die reichste Stadt Großbritanniens heißt, die Einwohner in dieser Stadt hatten das höchste Pro-Kopf-Einkommen. Aber das ist natürlich auch klar, ne? Da haben nur 2000 Leute gewohnt und es gab irgendwie knapp 40 Brennereien, die unglaublich viel Whisky produziert haben und unglaublich viel Whisky in die ganze Welt verschifft haben. Und das heißt, dass das Geld, was da gemacht wurde in dieser Stadt, aufgeteilt auf 2000 Einwohner, ordentlich viel Kohle pro Kopf ist. Dass diese Kohle aber wahrscheinlich nur bei einigen wenigen Brennereibesitzern hängen geblieben ist, kann man sich dann auch vorstellen. Was man sich aber an der Stelle noch nicht so richtig vorstellen kann, ist, was ist mit dieser Stadt passiert, dass da heute nur noch 3 Brennereien stehen? Und genau darum kümmern wir uns in der nächsten Teilfolge. Bleibt mir gewogen, teilt vielleicht mal meinen Podcast, kommt zu meinen Tastings. Wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangewa.